möchte uns zu Beginn der Predigt zwei Verse lesen aus dem ersten Korintherbrief. Ihr könnt das schon mal aufschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns, wie angekündigt, die zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, einmal lesen. Ich lese uns 6 bis 8. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid schon ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oder dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Liebe Gemeinde, dieser Vers hier in 1. Korinther 4, Vers 7, soll heute unser Predigtvers sein. Und wenn man diesen Vers an einem Erntedanksonntag hört, wirkt er vielleicht etwas hier aus dem Zusammenhang rausgerissen. Und das ist auch ganz bewusst von mir gemacht, denn es ist sicher keiner der bekannten Abschnitte, in denen in der üblichen Weise die Natur und die Schöpfung gelobt und gerühmt wird. Das haben wir in der Lesung und auch in den Liedern gemacht. Paulus, der uns diesen Vers hier sagt und aufschreibt, befindet sich in einer Argumentationsschlacht. Ob man es Rechtfertigen nennt oder wie auch immer, ob wir das einen Streit nennen. Argumente wurden wahrscheinlich in der Vergangenheit schon viele ausgetauscht. Und hier antwortet er in einem Brief, wir wissen nicht, was vorher gelaufen war. Um ihn herum hatten andere das Evangelium verkündet und es entbrannte ein Streit, wer das denn besser kann. Wer ist der bessere Verkündiger? Wer hat mehr Autorität? Wer ist mehr anzuerkennen? Wer ist mehr zu loben und zu rühmen? Eine echte Gefahr, vielleicht eine Gefahr, in der viele Menschen stehen, auch Gemeinden stehen. Ich war mal in der Gemeinde, in der der Gottesdienstbesuch an den Prediger ausgerichtet wurde. Wenn mir der gefällt und der mir auch genau das sagt, was ich hören will, dann gehe ich dahin. Das ist das gelebte Beispiel dafür, dass Menschen sich orientieren an Menschen, die eigentlich das Evangelium Gottes verkünden wollen. Vielleicht waren wir selbst schon in der Gefahr, dass wir einen Kriterienkatalog angelegt haben, warum wir in den einen Gottesdienst gehen, den anderen nicht. Vielleicht auch hier bei uns. Vielleicht haben uns auch, vielleicht gibt uns auch die Auswahl der Prediger, wenn es viele gibt, die Möglichkeiten, das aufzuwiegen. Was ist Paulus passiert? In ein ähnliches Schlamassel ist er auch reingekommen. Und hier in diesem Abschnitt, und wir müssen diesen Abschnitt und auch die Sprache und diesen ganzen Kontext ein bisschen ausblenden, wenn wir zu dem eigentlichen Thema kommen wollen. Denn Paulus ist durchaus in dieser Passage ironisch, bissige Kommentare. Er ist in der Verteidigungshaltung, er greift an, er wird aggressiv. Er benutzt sprachliche Konstrukte, die sind auf Griechisch schon schwierig, auf Deutsch komisch. Er macht lange Sätze, die uns auch nicht gefallen. All das spielt hier mit rein. Die Atmosphäre ist aufgehitzt, es brennt die Luft. Und mittendrin in dieser Argumentationskette kommt Paulus hier an diesem Punkt an. Er hat etwas ins Visier genommen, das ihm extrem wichtig ist. Und das ist die Überheblichkeit. Das ist die Überheblichkeit bestimmter Verkündiger, die zwar das Evangelium verkündigen, aber dann sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Die Ruhm und Ehre haben wollen und die Ruhm und Ehre nehmen für das, was sie tun. Und sag mal so, in moderner Literatur oder in modernen Filmen, dann würden wir an diesen Stellen oder wie wir Paulus hier beschreiben, mit wahnsinnig vielen Schimpfwörtern unterlegt haben. Ja? Das macht man, wenn man hier ausdrücken will, was hier gerade emotional passiert, am besten, indem man Schimpfwörter einfügt. Jeglicher Art. Ja? In welcher Sprache auch immer. Ich habe immer das Gefühl, die deutsche Sprache ist noch etwas zurückhaltend. Auf Englisch ist es deutlich aggressiver, in anderen Sprachen auch, wenn man sich auf Jugoslawisch aggressive Gespräche anhört. Da werden sehr viele Schimpfwörter benutzt. Oder in anderen Sprachen auch. Ja. Das schwankt so ein bisschen hoch. Aber das ist so das Medium, wo man sagt, hier heizt sich gerade alles auf. Gut, Sprache, Film ist das eine. Ein anderes Medium, das wir heute benutzen, wenn wir uns fetzen wollen oder können, wäre zum Beispiel zu chatten. Wenn wir chatten und wir hätten jetzt sowas, was wir hier bei Paulus haben, in einer Chat-Konversation, dann würden wir unheimlich viele Emoticons sehen. Icons, die wir vielleicht sonst ganz selten sehen. Und die würden hier alle hochkommen, dass man, wenn man sie sehen würde, nachgucken würde, ob es das Icon überhaupt gibt und was das bedeuten soll. Ja. Und wenn man darüber reden würde bei jemand anders, in einem Interview oder was auch immer, dann wird wahrscheinlich lauter Piep hier auftauchen. Über das, wie wir heute darstellen, dass Aggressivität aufgetaucht ist oder dass hier die Emotionen überhand nehmen. Das ist bei Paulus auch passiert, das können wir uns gut nachvollziehen. Und dennoch, in dieser Atmosphäre, schafft es Paulus, diesen Pfad der Schimpfworte, Emoticons, was auch immer, die für uns greifbar sind, er hat sie nicht benutzt, sondern er hat andere Sprachkonstrukte benutzt, aber er schafft es dann, einen Bogen zu machen. Und er schafft es hier, uns eine wichtige Nachricht zu übermitteln, die etwas voraussetzt. Und über das, was er hier voraussetzt, möchte ich heute mit uns reden. Er schleudert den Menschen in Korinth einen Satz an den Kopf, der sehr, sehr tief Anker in unserem Leben werfen kann. Er sagt hier, was gibt dir eigentlich den Vorzug? Was gibt irgendeinem Christen heute hier in dieser Gemeinde den Vorzug über irgendeinen anderen Menschen? Was? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist gefühlt schon da. Nichts. Warum eigentlich nicht? Was Paulus voraussetzt und auch schon erklärt hat, ist, dass wir eigentlich alles, was wir haben und was wir sind, empfangen haben. Und genau das sagt er im nächsten Satz. Was besitzt du aber, was du nicht empfangen hast? Und überleg mal ganz genau, ich meine, selbst wenn du es schaffst, mich jetzt von der Kanzel zu zerren, mich K.O. zu hauen, mich zu beschimpfen, irgendwas mit mir zu tun, mit mir zu kämpfen, selbst diese Kraft ist dir von Gott gegeben. Selbst die kleinste Kraft, die heute Morgen dich in diesen Gottesdienst getrieben hat, ist Kraft, die dir von Gott gegeben ist. Dass wir hier Luft zum Atmen haben und wir können die Liste lang machen, ist dir von Gott gegeben. Paulus greift etwas auf und er setzt es in den Kontext der Verkündigung. Er setzt es in den Kontext des Evangeliums. Und wir können das durch alle Ebenen durchziehen. Diese Gedanken, die wir haben, Gefühle, Handlungen, Gesten, Erkenntnisse, wie viele Menschen sagen, naja, wenn ich was erkenne, dann ist es doch mein eigenes angehäuftes Wissen, eine Begabung, logisch zu denken. Woher kommt deine Fähigkeit, logisch zu denken? Wenn du jemanden anderen gerade so richtig niedergemacht hast in einer Argumentation, du hast gewonnen, du gehst nach Hause, der andere hat nicht recht. Woher kommt die Begabung, den anderen zu besiegen? Kraft. Es ist nicht dein Auftrag, den anderen zu besiegen. Aber diese Kraft, die du da gerade missbraucht hast, um den anderen zu besiegen, ja, woher kommt die denn? Was hast du dir gerade angenommen? Das ist eine riesengroße Verführung für jeden von uns und wir können das für alles, was wir im Leben haben, als Beispiel durchexerzieren. Alles, was dir eben gerade hochgepoppt ist, was deine besten Eigenschaften sind, deine schlechtesten, was auch immer an Beispielen hochgekommen ist. Das greift Paulus hier an. Sagt, wenn du es benutzt, um dich über irgendeinen anderen Menschen zu erheben, wenn du es benutzt, um zu denken, du hast mehr, wenn du es benutzt, um dich zu rühmen, dann korrigiere dich an einem Punkt. Setze dich zurück und sage, von wem hast du all das empfangen? Paulus setzt hier wirklich bewusst noch etwas über dieses Empfangen obendrauf. Er sagt, wenn du dich rühmst, mein Lieber, dann sündigst du. Wenn du etwas nimmst, was dir Gott gegeben hast und du gibst damit an oder du benutzt es falsch. Wenn du einen Bibelvers benutzt, um jemand anders zu zerschmettern, dann ist das Sünde. Paulus sagt uns hier, woher kommt der Bibelvers, woher kommt die Macht und Autorität? Wir sind nicht dazu da, um andere zu zerschmettern. Woher kommt das und das, was uns gerade super gut als Top-Eigenschaft einfällt, was wir vielleicht aber schon mal benutzt haben, um uns selbst zu erheben, um uns zu rühmen. Wir beginnen ab einem gewissen Punkt, wenn wir uns wohlfühlen, etwas zu tun in uns selbst. Wir blenden den aus, woher diese Begabung kommt. Und das ist tatsächlich hier den Predigern passiert. Sie haben das Evangelium verkündigt, das Paulus nicht anklagt. Sagt, gut gemacht, das Evangelium kann man richtig verkündigen. Aber man kann dann, wenn man das Evangelium verkündigt hat, vergessen, woher man kommt. Aus der Unfähigkeit und aus der Bestückung durch Gott. Das greift er an und ich finde, es ist wert, dieses ermahnende Wort heute mal in unsere Gedanken mitzunehmen. Wisst ihr, als ich die Predigt an der Stelle vorbereitet hatte, habe ich mir gedacht, naja, was soll man jetzt noch sagen? An sich müsste man sich umdrehen, sich selbst mal angucken im Spiegel und sagen, naja, wir sollten uns vielleicht jetzt mal mit uns selbst beschäftigen. Haben wir diesen Paulus auch nötig, der in unserem Leben uns ermahnt, in den Dingen, die wir gerade geraubt haben, aus dem Reich Gottes, aus dem, wofür eigentlich alle diese guten Gaben verwendet werden sollen. Und sofort ist mir der Klang von 1. Korinther 13 ins Ohr gehüpft. Wir haben es auf der Hochzeit von Doro und Alex von der Woche, von einer guten Woche auch gehört, wie über die Liebe geredet wurde. Und wenn wir daran denken, dass all diese guten Dinge, die wir haben können, ohne Liebe ein tönerndes Erz sind, nutzlos sind, ist das nicht das Gleiche, was Paulus hier uns auch sagt? All diese guten Dinge, diese guten Eigenschaften, die wir haben, wenn wir das nicht zur Ehre Gottes tun, ist das dann nicht auch leeres Geschwätz, böse Sachen, Sachen, die falsch gebraucht werden, wird dann nicht Sünde offenbar, wird dann nicht das Ganze wertlos? Paulus wirft seinen Gegnern vor, dass sie Gott aus dem Auge verloren hatten. Aber er macht auch etwas und in dieser kleinen Passage kommt es doch raus. Er sagt, wenn ihr Buße tut, wenn ihr umkehrt, dann möchte er mit diesen Menschen etwas tun, nämlich gemeinsam herrschen. Etwas ganz Erstaunliches, ja, in der richtigen Konfrontation, in der es hart auf hart geht, sagt er, wenn ihr Buße tut, wenn ihr da, wo ihr Gott aus dem Auge verloren habt, dann lasst uns doch zusammen herrschen. Es ist natürlich sprachlich jetzt spannend, weil er das sehr ironisch ihnen vorwirft, weil er sagt, naja, ihr macht hier, ihr seid die großen Herrscher, aber ich nehme es ihm ab und ich glaube an dieser Stelle, dass Paulus das an vielen Stellen auch tatsächlich so meint und so denkt und auch so vermitteln will hier. Dass wir, wenn jemand Buße tut, über das, wo er über das Ziel hinausgeschossen ist, wo Dinge passiert sind, wo vielleicht Gaben oder sonstige Sachen missbraucht wurden, dass es ein gemeinschaftliches Herrschen danach gibt. Wir Menschen sind nicht gut darin, uns zu korrigieren. Wir sind extrem gut darin, unsere Position zu vertreten. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch recht hat. Jeder. In dem, was er denkt und was er tut. Und wenn wir Streitdiskussionen hatten in der Vergangenheit, dann werdet ihr wissen, dass ich auch jemand bin, der wahnsinnig gerne recht hat. Und wahnsinnig viele Probleme damit hat, nicht recht zu haben und bereit zu sein, mit jemand anders zu herrschen. Es ist fantastisch, wenn das gelingt. Es ist fantastisch und es ist das, was Paulus vor Augen steht. Nicht Trennung, sondern Gemeinschaft im Herrschen in Christus. Paulus hat ein Bild vor Augen, dass er uns sagt, ihr seid weggelaufen von dem, ihr habt Gaben missbraucht. Guckt euch um, alles das kann man in sich reinfressen ohne Dankbarkeit. Man kann all sein Gehalt verprassen in den wildesten, übelsten Sachen, die wir haben. Man kann seinen Job, sein Leben, alles, was man hat, missachten. Das ist ganz leicht gemacht. Aber das Ziel, was wir haben von all diesen Dingen, ist nicht stehen zu bleiben, wenn es mal schiefgegangen ist, wenn wir missbraucht haben, sondern das Ziel ist, gemeinschaftlich zu herrschen. Buße zu tun, aufzuhören an dieser Stelle. Arroganz kann man sein lassen. Man kann Missbrauch der Gaben Gottes sein lassen und gemeinsam herrschen. Er selbst sieht in diesem Herrschen eher ein Herrschen aus der Schwäche heraus. Paulus ist nicht der Meinung, er vermittelt uns ein geistliches Prinzip, dass Herrschaft etwas damit zu tun hat, dass man aus eigener Kraft oder aus Stärke herrscht. Wir erinnern uns daran, auch die größten Herrscher der Welt hier herrschen in der Autorität Gottes. Wir haben besonders daran gedacht, dass wir in Deutschland gewählt haben oder auch das mal kurz reflektiert haben. Wir wissen, dass Gott selbst seine Welt durch Menschen regiert, durch unvollkommene Menschen. Er selbst geht auch in diese Argumentation und sagt, schaut, wir können gar nicht kommen mit einer tollen Herrschernachricht an euch. Wir leiden sogar Hunger. Ja? Er demütigt sich zutiefst. Er weiß, dass er selbst hungert, körperlich. Aber er jammert nicht. Und er macht auch kein schamgetriebenes Geheimnis daraus. Das ist etwas im Übrigen, ich habe hier eine Klammer gemacht, aber wie erklärt man eine Klammer? Wir Menschen, wir haben, wenn wir diese Aussagen von Paulus lesen, ein großes Problem. Denn immer, wenn einer sagt, mir geht's schlecht oder ich rede hier aus der Schwäche oder was weiß ich was. Wir haben so eine komische Haltung. Wir denken dabei schon, dass das sündige Gedanken sind und es kommt uns vor, als würde so ein Angeber mit seiner Schwäche spielen und diese Schwäche hier rüberspielen. Guck mal, ich bin ja schwach, jetzt musst du mir helfen. Das ist so unser natürlicher Reflex, wie wir den Umgang miteinander gewohnt sind. Wenn Paulus das macht, wollen wir ihn immer gleich in die Ecke schieben und sagen, ja, wenn du jetzt von jemand was fordern könntest und sagst, ich könnte jetzt was fordern, aber ich fordere nicht. Ja, das ist so wie, ich könnte jetzt eine reinhauen, aber ich tue es nicht, ich bin stärker. Dieser Reflex geht in uns an und wir sagen, ah, guck mal hier, der Paulus, ja, was der schon wieder macht. Ja, er könnte, aber er macht nicht und das ist doch Angeberei. Das, was Paulus eigentlich macht, ist, dass er was an sich Scham belastet ist, nämlich Schwäche vorbringt oder Verzicht oder was auch immer. Er macht das oft, es erscheint uns komisch, weil wir das aus unserem Tagesbetrieb nicht gewohnt sind. Aber das ist unbelastet. Das ist völlig neutral. Und so ist es hier auch. Wenn er sagt, ich hungere, dann hungert er wirklich. Dann meint er damit nicht, du musst mir jetzt zuhören, weil ich hungere. Und armen, hungernden Menschen darf man nichts Böses sagen. Das meint er nicht. Ja? Sondern er hungert wirklich. Und er streitet sich mit diesen Leuten wirklich. Und er denkt wirklich daran, dass wenn wir verstehen, dass wir alles von Gott bekommen, wir zusammen herrschen können. Du mit Überfluss und ich mit Hunger. Das gehört nun mal zusammen. Also, er lebt in einer Notsituation, er muss hart arbeiten für sein Brot, es reicht nicht, er will trotzdem das Evangelium verkündigen, alles das ist für ihn Entzug. Aber eins ist ihm bewusst, selbst das Kleinste, selbst das Wenigste, was auch immer er hat, er packt es hier in eine Frage. Er sagt nicht, ja, ich habe es von Gott empfangen, würden wir noch leichter verstehen. Aber er sagt, was besitzt du, dass du nicht von Gott empfangen hast? Was besitzt du? Gehört nach Hause, lauf durch deine Wohnung, fahr mit deinem schönen Auto, zähl die Liter Benzin in deinem Auto, atme die Luft da draußen, die man noch atmen kann. Esse, was du essen kannst und willst und dir Gott gibt und wofür du das Geld hast. Aber vergiss nicht, dass nichts von dem eben nicht von Gott kommt. Und ich möchte uns auch als Gemeinde ermahnen, dass wir nie denken, nur weil wir hier einige Dinge richtig machen, könnten wir uns über irgendjemanden, irgendeine andere Gemeinde oder sonst irgendwas erheben. Selbst wenn wir das Beste täten, was jemals in einer Gemeinde getan worden wäre oder getan sein wird, kein Deutschkurs, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst wenn das so wäre, könnten wir nie daraus ableiten, dass wir das Recht hätten, uns über irgendjemand anders zu erheben. Das heißt nicht, dass wir die Meinung von irgendwelchen Idioten annehmen müssen. Ja, das heißt nur, dass wir uns nicht erheben dürfen aus dem, was Gott uns gibt und was uns hier formt und was uns auch Stärke gibt in der Gemeinde und was uns auch erhält. Und ich möchte uns auch gleichzeitig die Angst nehmen vor Wohlstand da draußen, auch vor der Weisheit, vor der Intelligenz oder von dem Glanz der Welt. Auch da draußen ist keiner, der in irgendeiner Weise in unserem Leben auftaucht, der irgendetwas hat, was er nicht von Gott bekommen hat. Und glaubt mir eins, jeder, der nicht an Gott glaubt, hat viel mehr Probleme und Stress darin, das zu erhalten, was er hat, als ein Christ. Ein Christ manchmal auch, weil manche Christen neigen zu Angst vor Reichtum oder zu Angst vor Haben oder sowas. Man muss auch lernen, damit umzugehen, denn es ist Verführung und Sünde darin. Aber auch das, was uns umgibt, der Neid, ja, wir haben es auch in den 10 Geboten gelesen, das Begehren, das Habenwollen. Warum hat der, was ich nicht hat? Ja, was auch immer. Und das können geistige Fähigkeiten sein, das können körperliche Fähigkeiten sein, das können geerbte Sachen sein, also echtes Hab und Gut. Ja. All das. Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu beneiden. Da hat keiner was, das er nicht von Gott bekommen hat. Und das, was ich eigentlich so als einleitenden Gedanken heute gedacht habe in der Predigt, ist so stark. Also aus dem, was wir sehen, mit was wir uns heute umgeben. Und die Idee, Gott dankbar dafür zu sein, ist keine christlich-rituelle Idee. Also es ist nicht ein super Spaß, ein Erntedankfest in den Kalender reinzudrücken. Das ist toll für Konfirmationen, weil manche denken, da kriegt man viele Geschenke. Da kann man einen Ritus draus machen und dann ist es leer und tönern und es klingt irgendwie nur noch komisch. Das kann man machen. Erntedank ist was anderes. Es ist das, was uns eigentlich jeden Tag begleiten sollte und was uns durchdringt. Wir hören in der Gemeinde sehr, sehr oft und sehr, sehr oft zu Recht, dass das Höchste, was wir in unserem Leben bekommen haben, unser Erlöser ist. Unser Retter, unser Heiland. Wir werden das nachher in der Bekenntnis und der Weisung im Heidelberger Katechismus uns auch nochmal vor Augen halten. Wir lernen sehr stark, dass wir vor allem unser Leben und unsere Rechtfertigung durch Christus bekommen haben. Dass wir verstehen, dass ohne ihn wir gar nicht sein könnten. Aber es geht noch viel, viel weiter. Das ist nur der Anfang. Wenn wir uns auf die wahnsinnige Reise machen würden, also wahnsinnig in Bezug auf die Unendlichkeit dieser Mission, die Bibel einmal zu durchforsten, um Dinge, die Menschen begonnen und erhalten haben von Gott. Wisst ihr, was da rauskommt? In allen Ebenen der Tiefe. Wir haben die ersten Verse der Bibel gelesen über Dinge, die der Mensch erhalten hat von Gott. Und es wird zum Ende nicht anders werden. Tatsächlich ist die Bibel das Buch, das wir zu allen Themen von vorne bis hinten, das wir in endlosen Zitaten. Ich habe mir gedacht, wir könnten die Predigt mal so machen, ich nehme einfach alle Zitate, in denen Menschen irgendwas von Gott bekommen haben und lese sie hier vor. Und wir hören dann so in 4, 5 Jahren auf oder so. Ja, es würde eine sehr große Predigt werden, eine sehr lange Predigt. Wir haben über die Schöpfung gelesen. Wir haben aber auch die negativen Dinge, die wir von Gott empfangen haben. Fluch, Heil oder Fluch und Urteil und dann ein Heilsplan, der im Heil mündet. Viele Verheißungen, Ankündigungen, die uns Trost geben, die uns durchtragen über lange Zeit. Bis hin dazu, dass die größte Verheißung, die wir erhalten, der Heilige Geist ist, der Unterpfand auf unser ewiges Leben. Wir haben geistliche Gaben erhalten von Gott. Johannes sagt einmal, wir haben Gnade um Gnade erhalten. Dieses immer wiederkehrende Bewusstsein, dass wir alles aus seiner Hand bekommen. Selbst das ist eine Gabe Gottes, dass wir sehen können, wie die Schrift sich erfüllt. Wir können es sehen, wir sind dabei, wie die Schrift sich erfüllt. Das ist ein riesengroßer Vorzug, den ein Christ hat in Bezug auf viele andere Religionen. Es gibt es so selten, dass wir sehen können, dass Gott was ankündigt und dann wird es auch so erfüllt. Es gibt viel, viel mehr Dunkelheit in anderen Konzepten, die sich Religionen nennen. Dabei zu sein, wie sich das erfüllt, Stück für Stück, ist unglaubliche Gabe, die wir haben. Ja? Die Erkenntnis der Wahrheit, dieses Stück für Stück uns die Wahrheit aufzuschließen. Gott selbst schließt uns sein Wort auf. Auch das wird als Gabe bezeichnet. Ja? Und so weiter und so fort. Das zieht sich durch so viele Dinge durch, die so fein und so stark auch in unserem Leben werden. Aber es gibt auch ganz einfache, banale, klare Dinge, die wir haben. Ja? Wir sehen die Früchte der Natur, des Feldes. Ja? Obst, Gemüse, alles das, was man essen kann, Brot, was man daraus herstellt. Aber ganz ehrlich, ich frage mich jedes Mal, letztes Jahr habe ich keine Bananen angebaut. Ja? Mein Weinstock gibt es nicht. Natürlich ist es nicht, wenn wir jetzt ein Volk von Bauern wären, vielleicht in Ostwestfalen, würden wir jetzt hier viel mehr Bezug dazu haben und sagen, ja, meine Kartoffeln, super. Ja, vielleicht haben wir noch einen Bäcker unter uns, der das alles gebacken hat. Natürlich sind das Symbole. Natürlich sind das alles Eheringe und nicht die Ehe. Natürlich ist das hindeutend auf das. Was ermöglicht uns das? In der Großstadt ist es eben Geld, das man bekommt und bestimmte Dinge dafür kauft. Da geht es nicht um jeden Gegenstand hier selbst. Aber es geht noch weiter. Es geht auch einfach um diese Frage der fruchtbaren Zeiten. Und auch die unfruchtbaren Zeiten sind Gaben Gottes. Gott schenkt uns auch Phasen, in denen wir nicht alles haben. Auch das im Symbol der Dinge, die da sind, ist ein Symbol für die Dinge, die nicht da sind. Das ist auch sehr schön in der Bibel erklärt. Gott schenkt uns auch die unfruchtbaren Jahre. Die Jahre, in denen es klemmt. In dem, wie Paulus im Hunger lebt. Paulus ist völlig bewusst, dass sein Hunger, den er hat, auch unter diese Liste fällt. Er erwähnt das in einem Fluss, als wäre das eins. Er musste das lernen. Er musste auch lernen, dass auch Entzug eine Gabe Gottes ist. Aber das wurde ihm immer mehr klar. Und dann haben wir vielleicht noch einen Bezugspunkt, der für uns auch ganz wichtig ist. Immer wenn wir kommen jetzt in ein paar Sonntagen wieder dazu. Es gibt einen Abschnitt, in dem der Heidelberger Katechismus auch dieses Themas angenommen hat. Das ist sprachlich ein schwieriger Sonntag, der Sonntag 10. In dem geht es um die Vorsehung Gottes, besseres deutsches Wort, um die Fürsorge Gottes. Genau das alles, was wir heute hier noch anführen könnten, ja, wird hier nochmal aufgenommen. Und ich lese uns nochmal Sonntag 10, Frage 27 und 28 vor. Was verstehst du unter der Vorsehung oder besser Fürsorge Gottes? Also dieses Gott sorgt für uns. Und da heißt es, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand erhält und so regiert das Laub und Gras. Und achtet mal einfach auf die Aufzählung. Das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Ja? In der Bekenntnisunterweisung sind wir noch nicht da, aber heute sind wir in der Predigt da. An dem Punkt zu sagen, auch die unfruchtbaren Tage sind Gaben Gottes. Warum passiert das eine oder andere nicht, dass wir in unserem perfekten Plan für unser Leben doch so gut erdacht haben? Und wir haben es Gott vorgedacht und wir haben es ihm vorgeredet in unseren Gebeten, aber dann kommt es nicht. Es liegt nicht daran, dass Gott blind, taub ist oder ein Verständnisproblem hat, sondern es liegt darin, dass er eben auch die unfruchtbaren Tage gibt und diese Zeit ist nun eben dran. Was nützt die Erkenntnis von der Schöpfung und der Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit, dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sein sollen, dass uns kein Geschöpf von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Jede kleine Bewegung heute ist Gottes Bewegung mit dir. Und alles, was uns an Widerwärtigkeit passiert, ist Gottes Widerwärtigkeit für dich persönlich. Es hätte noch 10 härtere Varianten gegeben, die er nicht genommen hat. Die eine für dich in seinem Plan dient dem Guten. Auch das ist das Symbol in alledem, was wir heute hier sehen. Und ich bitte euch, dass ihr es auch so versteht, dass ihr nicht nur das seht, was Gott gibt, damit es lecker ist und schmeckt, sondern dass ihr auch das akzeptiert, was Gott gibt, was nicht lecker ist und nicht schmeckt. Dass ihr Dürre, Widerwärtigkeiten akzeptiert. Und es ist oft auch eine kulturelle Sache. Das ist gar nicht so schlimm. Paulus kann darüber reden, über diese Probleme, weil er es verstanden hat. In unserer Kultur ist das nicht gut. Es ist nicht gut, es ist nicht anerkannt, wenn man irgendwo hinkommt. Also wenn man über seine Probleme redet, dann doch bitte mit dem Ziel, sofort in die Opferrolle zu kommen und Mitleid zu bekommen. Das funktioniert ganz gut. Aber aus einem ganz bewussten Motiv zu sagen, okay, Gott gibt mir eine trockene Phase. Ja? Gott gibt mir eine Phase, in der ich besinnlich mich jetzt neu orientiere, was auch immer mache. Vielleicht weiß ich es noch gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Phase, in der ich mich befinde, nicht das Ergebnis ist von bösen Mächten in der Welt und auch nicht von bösen Mächten irgendwo anders, sondern dass ich das aus der Hand Gottes nehme. Ja, es gibt viele Beispiele dafür, auch in der Bibel, die dann gerne angeführt werden. Aber ich meine das heute mal ganz persönlich. Wir sehen die Dinge, die da sind, wir akzeptieren die Dinge, die nicht da sind. Wenn jetzt jemand hierher kommt und sagt, boah, so viel hätte ich mir gar nicht leisten können. Wenn ich jetzt in den nächsten Mal im Supermarkt stehe, mache ich einen Korb voll, kann ich 100 Euro für den Einkauf eingeben, wenn ich nur 50 Euro Budget habe. Auch das ist hier symbolisiert. Hier geht es nicht um die Menge und den Gegenstand, sondern allein darum, dass wir, egal wo wir sind, in jedem Streit, der vielleicht wie bei Paulus an die Existenz geht, und in allen anderen Dingen akzeptieren, dass auch das Tief dazu gehört. Aber eben auch mit dem schönen Blick. Und deswegen ist es so wunderbar, dass die Dinge so nah hier in dieser Antwort genannt werden, wenn wir glücklich sind, wenn wir Dinge erleben, die gut sind, die uns Freude machen, die uns total begeistern, dann ist die größte Gefahr, in der wir stehen, die dieser tollen Prediger, die das Evangelium verkündet hatten und dann sich selbst rühmen. Also wenn wir heute hier sitzen und es geht uns richtig gut, dann ist mein mahnender Hinweis, vergesst das Danken nicht und macht das Danken nicht zu Heuchelei für Selbstrühmen. Ich habe jetzt schnell gedankt, alles ist okay, meine Worte waren gut, die muss jetzt Gott anerkennen, jetzt gehe ich schnell raus, ich habe ja alles gemacht, was man machen muss. Das ist wirklich eine Herzenssache. Es geht wirklich darum, können wir tief in uns, im Herzen, in unserer Motivation, in dem, was wir tun, aufhören mit unserer Undankbarkeit, beginnen mit der Dankbarkeit. Können wir das auch unprätentiös tun, das ist ein Fremdwort. Ja? Auf Deutsch würde man sagen, nicht aufgedonnert. Ja? Ohne dass wir eine Show daraus machen. Ohne Emoticons, ohne Schimpfwörter, ohne ergänzende Nachricht, so wie es ist. Können wir das? Können wir das noch? Sind wir geprägt von anderen Dingen? Das ist der mahnende Ruf an uns, auch in der Freude, dankbar zu sein, das, was wir von Gott haben, so anzunehmen, wie es ist. Aber nicht zu vergessen, für jeden Tag, wo es uns gut geht, wo wir uns bewegen, dass jede kleinste Bewegung und Regung unseres Geistes und unseres Körpers von Gott gewollt ist und im Guten gewollt ist. Er mag seine Kinder lebendig sehen. Er mag sie nicht ängstlich vor sich sehen, die nichts tun. Und ob in der besten Phase oder in der schlechtesten Phase, er mag, dass wir die Dinge tun und uns bewegen und das annehmen. Und die schönste Bewegung ist tatsächlich, Gott für das, was er uns gegeben hat, zu danken und ihm zu loben und ihn dafür anzubeten. Das wollen wir jetzt weiter auch in dem Gottesdienst tun. Amen.